Amos Oz, die gute Stunde. An Winterabenden versammelte sich manchmal bei uns oder im Haus gegenüber, bei den Sachis, ein kleiner Freundeskreis. Heim und Hanna Toren, Schmuel Versis, das Ehepaar Breimann, der aufbrausende und sonderbare Herr Sharon Schwadron, Herr Chaim Schwarzbaum, der rothaarige Folklorist, und Yisrael Hanani, der bei der Jewish Agency arbeitete, mit seiner Frau Esther Hanani. Sie kamen nach dem Abendessen um 7 oder 7:30 und gingen um 9:30, was damals als spät galt. Zwischen Kommen und Gehen tranken die Gäste glühend heißen Tee, aßen Honigkekse oder Früchte und debattierten in höflichem Zorn über alle möglichen Dinge, die ich nicht verstand, aber, das wusste ich, eines Tages verstehen und mit eben diesen Leuten diskutieren würde. Und ich würde ihnen künftig noch schlagende Argumente liefern, die ihnen gar nicht in den Sinn gekommen waren. Wäre vielleicht sogar fähig, sie zu überraschen. Würde zu gegebener Zeit vielleicht auch Geschichten aus dem Kopf verfassen, wie Herr Sachi, oder Gedichte wie Bialik und wie Großvater Alexander und Levin Kipnis und wie der Arzt Dr. Shaul Tschernichowski, dessen Geruch ich nie vergessen werde. Die Sachis waren nicht nur Vaters ehemalige Vermieter, sondern auch sehr nahe Freunde, trotz der ständigen Meinungsverschiedenheiten zwischen meinem Vater, dem Revisionisten, und dem roten Sachi. Vater liebte das Reden und Erläutern, und Herr Sachi hörte gern zu. Mutter flocht hin und wieder ein oder zwei leise Sätze ein, und zuweilen führten ihre Worte dazu, dass das Gespräch unmerklich das Thema oder die Tonart wechselte. Esther Sachi wiederum stellte manchmal Fragen, und Vater genoss es, ihr mit ausführlichen Erklärungen zu antworten. Yisrael Sachi wandte sich ab und zu an Mutter, gesenkten Blickes, und fragte sie nach ihrer Meinung, als bitte er sie in Geheimsprache, sie möge ihm in der Not beistehen, ihn in der Diskussion unterstützen. Mutter konnte alles in neuem Licht erscheinen lassen. Mit wenigen zurückhaltenden Worten tat sie das. Und danach hielt manchmal ein feiner, friedlicher Geist Einzug in die Diskussion. Eine neue Ruhe, eine Behutsamkeit oder ein leichtes Zögern mischte sich nun in die Reden der Debattierenden, bis sich die Gemüter nach einiger Zeit erneut erhitzten und die Stimmen wieder in kultiviertem, aber von Ausrufezeichen strotzendem Zorn anschwollen. Im Jahr 1947 erschien im Tel Aviver Verlag Joshua Tschatschik Vaters erstes Buch, die Novelle in der hebräischen Literatur von ihren Anfängen bis zum Ende der Haskalah-Zeit. Dieses Buch beruhte auf der Magisterarbeit, die Vater seinem Lehrer und Onkel Professor Klausner eingereicht hatte. Die Titelseite trägt den Vermerk: Dieses Buch hat den Klausner-Preis der Stadt Tel Aviv erhalten und wurde mit dessen Hilfe und mit Hilfe des Zipora-Klausner-Gedenkfonds veröffentlicht. Professor Dr. Josef Klausner höchstpersönlich hatte das Vorwort verfasst. Es ist mir eine doppelte Freude, ein hebräisches Buch über die Novelle im Druck zu sehen, das mir in meiner Eigenschaft als Professor für Literatur an unserer einzigen hebräischen Universität als Abschlussarbeit im Gebiet der modernen hebräischen Literatur von meinem langjährigen Schüler, meinem Neffen Yehuda Ari Klausner, vorgelegt wurde. Dies ist keine gewöhnliche Arbeit. Es ist eine umfassende und erschöpfende Studie. Auch der Stil des Buches ist zugleich vielgestaltig und klar dem wichtigen Inhalt angemessen. Ich kann also gar nicht umhin, mich zu freuen. Der Talmud sagt, Schüler sind wie Söhne. Und auf einer eigenen, dem Titelblatt folgenden Seite widmete mein Vater dieses Buch dem Andenken seines Bruders David, meinem ersten Lehrer der Literaturgeschichte, meinem einzigen Bruder David, der mir in der Finsternis der Diaspora verloren ging. Wo bist du? 10 bis 14 Tage lang lief Vater auf dem Rückweg von der Arbeit in der Zeitungsabteilung der Nationalbibliothek auf dem Skopusberg tagtäglich zu unserem Postamt am östlichen Ende der Geula-Straße gegenüber dem Durchgang zum Viertel Mea Shearim in gespannter Erwartung der Belegexemplare seines ersten Buches, das, wie es hieß, bereits erschienen und in einer Tel Aviver Buchhandlung auch schon von jemandem gesichtet worden war. Tag für Tag lief Vater also zur Post, und Tag für Tag kehrte er mit leeren Händen zurück. Und Tag für Tag erklärte er, wenn die Büchersendung von Herrn Gruber in der Druckerei Sinai auch morgen nicht eintreffen sollte, würde er zur Apotheke gehen und entschieden mit allem Nachdruck Herrn Joshua Tschatschik in Tel Aviv anrufen. Das ist doch wirklich unerträglich. Wenn die Bücher nicht bis Sonntag, bis Mitte der Woche, allerspätestens bis Freitag ankommen sollten. Doch dann kam die Sendung nicht per Post, sondern mittels einer Botin, einer heiteren jungen Jemenitin, die uns ein Paket ins Haus brachte, nicht aus Tel Aviv, sondern direkt von der Druckerei Sinai, Jerusalem, Telefon 2892. Das Paket enthielt 5 Exemplare von Die Novelle in der hebräischen Literatur, druckfrisch, jungfräulich, eingeschlagen in mehrere Lagen hochwertiges weißes Papier, das man offenbar für die Korrekturfahnen eines Bildbandes verwendet hatte, und mit Bindfaden wohl verschnürt. Vater dankte dem Mädchen, vergaß auch in seiner stürmischen Freude nicht, ihr einen Schilling in die Hand zu drücken, damals ein durchaus respektabler Betrag, der für ein vegetarisches Mittagessen in einem Tnuva-Imbiss reichte. Danach bat Vater, Mutter und mich, mit an den Schreibtisch zu kommen und beim Öffnen des Pakets neben ihm zu stehen. Ich erinnere mich, wie Vater seine bebende Gier im Zaum hielt, den Bindfaden des Pakets nicht etwa mit Gewalt zerriss, ihn auch nicht mit der Schere kappte, sondern, ich werde es nie vergessen, die festen Knoten einen nach dem anderen mit unendlicher Geduld löste, wobei er wechselweise seine starken Fingernägel, die Spitze des Brieföffners und eine aufgebogene Büroklammer benutzte. Auch als er fertig war, stürzte er sich nicht auf das neue Buch, sondern rollte bedachtsam den Bindfaden auf, entfernte das prächtige Hochglanzpapier, das als Verpackung diente, berührte mit den Fingerspitzen leicht den Einband des obersten Exemplars wie ein schüchterner Liebhaber, führte es behutsam an sein Gesicht, öffnete das Buch ein wenig, schloss die Augen und schnupperte zwischen den Seiten, atmete tief den frischen Druckgeruch, den Hauch des neuen Papiers, den betörenden Geruch des Buchbinderleims ein. Dann begann er in dem Buch zu blättern, warf zuerst einen Blick ins Register, überflog mit scharfem Auge die Seite mit den Berichtigungen und Ergänzungen, las erneut Onkel Josefs Vorwort und seine eigene Einführung, berauschte sich an der Titelseite, streichelte wieder den Einband und erschrak plötzlich bei dem Gedanken, meine Mutter könne sich im Stillen über ihn lustig machen. »Ein druckfrisches neues Buch«, sagte er wie entschuldigend zu ihr. »Ein erstes Buch. Das ist doch beinahe so, als wäre mir gerade eben noch ein Baby geboren worden.« »Wenn man ihm die Windeln wechseln muss«, sagte Mutter, »wirst du mich bestimmt rufen.« Darauf ging sie, war aber gleich wieder aus der Küche zurück mit einer Flasche Tokaja, süßem Kiddushwein und 3 winzigen Gläschen, die für Likör gedacht waren, nicht für Wein, und sagte, »Wir wollen jetzt auf das Wohl von Vaters erstem Buch anstoßen.« Sie schenkte ihm und sich ein und auch mir ein Tröpfchen, und vielleicht gab sie ihm auch einen Kuss auf die Stirn wie einem Kind, und er streichelte ihr den Kopf. Am Abend breitete Mutter eine weiße Decke über den Küchentisch wie am Schabbat und an Feiertagen und servierte Vaters Lieblingsgericht, Borschtsch, auf dem ein weißer Eisberg aus Sauerrahm schwamm, und sie sagte, »Auf die gute Stunde!« Auch Großvater und Großmutter kamen an jenem Abend, um an der bescheidenen Feier teilzunehmen. Großmutter meinte zu Mutter, der Borschtsch sei gut und schön und auch ziemlich schmackhaft, aber möge Gott sie davor bewahren, um Himmels Willen irgendwelche Ratschläge geben zu wollen, es sei doch seit eh und je bekannt, schon jedem kleinen Mädchen, sogar den geuischen Dienstmädchen, die dort in jüdischen Häusern gekocht hätten, dass der Borschtsch säuerlich und nur ganz wenig süß sein müsse. Keinesfalls aber süß und nur leicht säuerlich sein dürfe, nach Art der Polen, die ja bekanntlich alles maß- und grenzenlos und ohne Sinn und Verstand süßten. Und wenn man nicht aufpasse, würden sie noch den Salzhering in Zucker ertränken und sogar den Meerrettich wären sie imstande, in Marmelade zu baden. Mutter wiederum dankte Großmutter, dass sie uns an ihrer reichen Erfahrung habe teilnehmen lassen und versprach, von heute an dafür zu sorgen, dass sie bei uns nur noch Bitteres und Saures bekäme, so recht nach ihrem Herzen. Vater war viel zu froh und gut gelaunt, um auf solche Sticheleien zu achten. Er schenkte ein Buch mit Widmung seinen Eltern, eines Onkel Josef, eines seinen Herzensfreunden Esther und Yisrael Sachi, eines weiß ich nicht mehr wem, und das letzte reihte er seiner Bibliothek ein, an auffälliger Stelle, eng angelehnt, als würde es sich anschmiegen an die Reihe der Schriften seines Onkels, des Professors Josef Klausner. 3-4 Tage währte Vaters Freude. Dann schlug seine Freude in Niedergeschlagenheit um. So wie er vor Eintreffen der Sendung tagtäglich zum Postamt gerannt war, so rannte er nun tagtäglich zur Buchhandlung Achiasaf in der King George Straße. 3 Exemplare von Die Novelle in der hebräischen Literatur standen dort. Auch am nächsten Tag waren die 3 noch dort. Kein Exemplar war verkauft worden. Und so war es auch nach 2 und nach 3 Tagen. »Du«, sagte Vater mit einem traurigen Lächeln zu seinem Freund Yisrael Sachi, »du setzt dich hin, schreibst alle 6 Monate einen neuen Roman und sofort schnappen all die schönen Mädchen danach und nehmen dich auf der Stelle mit ins Bett. Und wir Forscher mühen uns jahrelang ab, jede Einzelheit zu belegen, jeden Zitatfetzen genau zu überprüfen, brüten Tag und Nacht über einer kleinen Fußnote. Und wer liest es? Höchstens wir selbst. Das heißt, 3 bis 4 Mitgefangene unserer Disziplin lassen sich herab, einander zu lesen, ehe sie einander verreißen. Und manchmal selbst das nicht. Ignorieren es einfach. Es verging eine Woche und nicht eines der 3 Exemplare bei Achiasaf war verkauft. Vater sprach nicht mehr über seinen Kummer, aber sein Kummer erfüllte die ganze Wohnung wie ein Geruch. Er brummte nicht länger schrecklich falsch beim Rasieren oder Geschirrspülen die Melodie von Felder im fruchtbaren Tal oder Tau von drunten, Mond überall, von Beit Alpha bis Nahalal. Erzählte mir nicht mehr die Handlung des Gilgamesch-Epos oder die Abenteuer von Kapitän Nemo und Ingenieur Cyrus Smith in die geheimnisvolle Insel, sondern versenkte sich wütend in die Papiere und Lexika auf seinem Schreibtisch, zwischen denen sein nächstes gelehrtes Werk Konturen anzunehmen begann. Doch dann, nach weiteren 2-3 Tagen, am Freitagnachmittag, kurz vor Schabbatbeginn, kam Vater glücklich und aufgeregt und am ganzen Leib bebend nach Hause wie ein Junge, dem die Klassenschönste vor aller Welt einen Kuss gegeben hat. Verkauft! Alle verkauft! An einem Tag! Nicht 1 Exemplar, nicht 2 Exemplare, alle 3 sind verkauft! Alle! Mein Buch ist ausverkauft! Und Schachner Achiasaf wird bei Tschatschik in Tel Aviv ein paar neue Exemplare bestellen. Was heißt wird? Hat schon bestellt. Heute Morgen. Per Telefon. Nein, nicht noch 3 Exemplare, sondern 5. Und er meint, auch das sei noch nicht das letzte Wort. Wieder ging Mutter aus dem Zimmer und kehrte mit der Flasche unerträglich süßem Tokaja und den 3 winzigen Likörgläschen zurück. Sie verzichtete diesmal auf Borscht mit Sauerrahm und auf die weiße Tischdecke. Stattdessen schlug sie vor, am Abend mit ihm ins Edison-Kino zu gehen, um sich in der ersten Vorstellung einen berühmten Film mit Greta Garbo anzusehen, die beide bewunderten. Mich ließen sie bei den Sachis, um dort zu Abend zu essen und mich vorbildlich zu benehmen, bis sie um 9 oder 9:30 zurück sein würden. Vorbildlich, hörst du? Damit wir auch nicht die leiseste Klage über dich hören. Wenn sie den Tisch decken, denk daran, dass du Frau Sachi anbietest, ihr zu helfen. Nach dem Essen, aber erst wenn alle vom Tisch aufstehen, nimm dein Geschirr und stell es vorsichtig auf die Marmorplatte neben den Spülstein. Vorsichtig, hörst du, dass du nichts zerbrichst. Und nimm wie zu Hause einen Lappen und wisch schön das Wachstuch ab, nachdem der Tisch abgeräumt ist. Und rede nur, wenn du angesprochen wirst. Wenn Herr Sachi arbeitet, dann such dir ein Spielzeug oder Buch und gib keinen Ton von dir. Und wenn Frau Sachi, Gott behüte, wieder über Kopfschmerzen klagt, dann belästige sie mit nichts, mit gar nichts, hörst du? Dann gingen sie. Frau Sachi zog sich vielleicht ins andere Zimmer zurück oder besuchte eine Nachbarin, und Herr Sachi und ich gingen zusammen in sein Arbeitszimmer, das, wie bei uns, zugleich auch als Schlafzimmer und Wohnzimmer diente. Das Zimmer, das einmal Vaters Studentenbude und dann das Zimmer meiner Eltern gewesen war. Das Zimmer, in dem sie mich wahrscheinlich gezeugt haben, denn sie hatten vom Tag ihrer Hochzeit bis etwa einen Monat vor meiner Geburt darin gelebt. Herr Sachi ließ mich auf dem Sofa Platz nehmen und unterhielt sich ein wenig mit mir, worüber weiß ich nicht mehr, aber nie werde ich vergessen, wie ich plötzlich auf dem kleinen Tisch beim Sofa nicht weniger als 4 Exemplare von die Novelle in der hebräischen Literatur entdeckte, aufgestapelt wie im Laden. Ein Exemplar hatte Vater, wie ich wusste, Herrn Sachi mit Widmung geschenkt, meinem Freund und Gefährten, der mir teuer ist. Und noch 3, bei denen ich einfach nicht begriff, was und wieso, und um ein Haar Herrn Sachi gefragt hätte. Doch im letzten Moment erinnerte ich mich an die 3 Exemplare, die gerade heute, nachdem man die Hoffnung schon aufgegeben hatte, bei Achiasaf in der King-George-Straße endlich gekauft worden waren. Und sogleich überflutete mich eine Welle tiefer Dankbarkeit und rührte mich fast zu Tränen. Herr Sachi sah, dass ich im Bild war, lächelte jedoch nicht, sondern blickte mich einen Moment von der Seite an, kniff ein wenig die Augen zusammen, als nähme er mich schweigend in einen Verschwörerring auf, sagte kein Wort, beugte sich nur vor, nahm 3 der 4 Exemplare vom Tisch und steckte sie in eine untere Schublade seines Schreibtisches. Auch ich schwieg, sagte kein Wort. Nicht zu ihm und nicht zu meinen Eltern. Erzählte es niemandem, bis zu Sachis frühem Tod und bis zum Sterbetag meines Vaters niemandem, außer, viele Jahre später, der Tochter, Nurit Sachi, die nicht verwundert schien über das, was ich ihr erzählte. 2, 3 Schriftsteller gehören zu meinen besten Freunden, sind mir seit Jahrzehnten lieb und vertraut. Aber ich bin nicht sicher, dass ich fähig wäre, für einen von ihnen etwas zu tun, was dem gleichkommt, was Yisrael Sachi für meinen Vater getan hat. Wer weiß, ob ich überhaupt auf solch einen großzügigen Einfall gekommen wäre. Yisrael Sachi lebte doch, wie alle damals, wirklich von der Hand in den Mund. Und die 3 Exemplare von die Novelle in der hebräischen Literatur kosteten ihn bestimmt mindestens so viel wie ein notwendiges Kleidungsstück für den Winter. Herr Sachi ging aus dem Zimmer und kam mit einer Tasse lauwarmen Kakao ohne Haut zurück, weil er sich von den Besuchen bei uns daran erinnerte, dass man mir abends Kakao ohne Haut zu trinken gab. Und ich dankte ihm höflich, wie man es mir beigebracht hatte, und hätte ihm sehr, sehr gern noch etwas gesagt, was mir wichtig war, fand aber nicht die Worte und saß nur ganz still auf dem Sofa in seinem Zimmer, um ihn ja nicht bei der Arbeit zu stören, obwohl Herr Sachi an jenem Abend eigentlich gar nicht arbeitete, sondern einfach da saß und im Davar blätterte, bis meine Eltern aus dem Kino zurückkamen, den Sachis dankten und sich eilig verabschiedeten, um mich nach Hause zu bringen, denn es war ja schon sehr spät. Man musste Zähne putzen und sofort schlafen gehen.